the end of the universe is coming. There are a few ways it could happen, but the most likely is called the heat death. And it's an agonizing, slow languishing of the cosmos.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Dieses Mal wird es bei uns apokalyptisch. Wir beschäftigen uns mit dem vielleicht allergrößten Rätsel überhaupt, nämlich mit der Frage, wie das Universum eines Tages enden wird. Nach allem, was wir heute über Kosmologie wissen, sieht das Ganze dann noch aus, als gäbe es eine Art von Ablaufdatum. Alles wird einmal enden, auch das Universum, und bis dahin wird es noch sehr viel ungemütlicher werden, zumindest wenn es nach den heute gängigen Theorien geht. Es gibt einige mehr oder weniger dramatische Szenarien, wie das alles aussehen könnte. Die gute Nachricht gleich einmal vorweg, so schnell wird das definitiv alles nicht passieren. Also wir können uns entspannt zurücklehnen und hypothetisch überlegen, was da auf uns zukommen könnte. Wenn wir aber wissen wollen, welche Zukunft dem Kosmos droht, dann müssen wir eigentlich so allererst in die Vergangenheit blicken. Denn aus der bisherigen Geschichte des Universums lassen sich all diese denkbaren Zukunftsszenarien erst ableiten. Und was wissen wir denn über die Vergangenheit, Tanja?
Da wissen wir eigentlich inzwischen eine ganze Menge. Wir wissen zum Beispiel, dass das Universum vor 13,8 Milliarden Jahren mit dem sogenannten Urknall entstanden ist. Dieses Wissen ist inzwischen sehr gut abgesichert durch diverse experimentelle Belege. Und das war nicht immer so in der Wissenschaft. Also sehr lange ist man davon ausgegangen, von dem sogenannten Steady-State-Universe, also dem ewigen Kosmos, dass der Kosmos immer schon existiert hat und auch für immer existieren wird. Also das trifft sich auch gut mit einigen religiösen Vorstellungen. Aber der Urknall ist inzwischen sehr gut belegt durch verschiedene Beobachtungen.
Die haben ja gezeigt, sehr klar eigentlich, dass das Ganze begonnen hat mit einem unvorstellbar komprimierten Universum, das sich quasi aus einem kosmischen Feuerball heraus entwickelt hat, eben dem Urknall, und dann eigentlich ein allmählich abkühlendes Fluid aus Materie und Energie sich ergeben hat, aus dem dann in weiterer Folge alle Objekte entstanden sind, die wir heute kennen, was für uns das Universum ist, die Sterne, die Galaxien, dann die Planeten und so weiter.
Genau, das Universum hat eigentlich mit einer riesigen Explosion begonnen. Es ist schwer vorstellbar, weil das nicht eine Explosion im Raum ist, die sich dann im Raum quasi ausgeteilt hat.
Weil den Raum gab es noch nicht.
Ganz genau, sondern es war eine Explosion des Raums. Und alles, was jetzt so weit von uns entfernt ist, dass es Milliarden Jahre dauert, bis uns das Licht überhaupt erreicht, das war damals vor 13,8 Milliarden Jahren alles ganz nah komprimiert beieinander. Es gibt nicht ein Zentrum sozusagen des Universums, sondern es hat sich alles gleichmäßig in alle Richtungen verteilt von diesem sehr, sehr komprimierten Universum.
Diese Big Bang Theory, für die wir jetzt eigentlich sehr klare Beweise haben, wir können das beobachten, hatte aber in der Wissenschaft zunächst viele Gegner. Auch Albert Einstein hat anfangs sich dagegen ausgesprochen und eigentlich die Idee abgelehnt. Was hat denn Einstein und auch die anderen, fast alle anderen, schließlich zum Umdenken gebracht?
Ja, das stimmt. Also Albert Einstein war auch ein Anhänger zunächst der Steady State Theory, also der Vorstellung, dass der Kosmos ewig ist. Und da hat er auch seine allgemeine Relativitätstheorie, die Feldgleichung, und für seine allgemeine Relativitätstheorie entsprechend modifiziert, damit da so ein State Universe rauskommt. Er hat das später seine größte Eselei genannt, den Biggest Blunder, weil sich eben nachträglich durch Beobachtungen herausgestellt hat, dass das eben eine falsche Vorstellung ist. Es geht dabei um die sogenannte Rotverschiebung. Das ist ein Effekt, dass Licht eben durch die Expansion des Universums sozusagen gedehnt wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel weit entfernte Galaxien beobachten und deren Licht, dann sehen wir, dass das Rot verschoben ist. Also die Frequenz ändert sich quasi ins Rote hinein. Und daraus kann man eben ableiten und konnte man eben dann schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ableiten, dass sich das Universum ausdehnt. Wenn man das konsequent zum Beginn zurückdenkt, muss es eben mit einem punktförmigen, sehr komprimierten Universum begonnen haben, das sich dann immer weiter ausdehnt. Und inzwischen wissen wir noch viel genaueres auch über die Anfangszeit des Universums, über die sogenannte Inflationsphase und auch vieles, was seither passiert ist.
Das ist ja eben wahnsinnig faszinierend. Je weiter wir in den Kosmos hinausblicken, umso weiter schauen wir in die Zeit zurück. Wir sehen, dass sich alles ja immer weiter ausdehnt. Eben diese Expansion ist völlig klar, dass die passiert und seit 13,8 Milliarden Jahren passiert und sich der Abstand zwischen allem immer vergrößert. Zwischen den Galaxien, die rücken immer weiter auseinander. Teile des Universums sind inzwischen schon so weit von uns entfernt, dass sie aus unserer Perspektive kurz nach dem Urknall sich darstellen.
Ja, ganz genau. Also je weiter wir eben in den Kosmos hineinblicken, umso tiefer in die Zeit zurück. Das ist eine Vorstellung, die man gar nicht so leicht verdauen kann. Auch die Vorstellung, dass eben Licht Zeit braucht. Eben wenn wir innerhalb von unserem Sonnensystem schauen, dann jede Beobachtung, die wir machen, sehen wir vielleicht ein paar Minuten verzögert in die Vergangenheit. Aber je tiefer wir schauen, umso weiter in die Vergangenheit hinein.
Aber wenn wir jetzt wissen, das Universum dehnt sich immer weiter aus, wie groß ist es denn jetzt eigentlich?
Ja, gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Muss man vielleicht unterscheiden zwischen dem beobachtbaren Universum und der tatsächlichen Größe des Universums? Wir können eigentlich nur eine Aussage darüber treffen, über das, was wir beobachten können. Und da sind wir eben limitiert auf Licht, das nicht länger als 13,8 Milliarden Jahre gebraucht hat, bis es zu uns gelangt ist, weil da war der Urknall. Also davor geht quasi nicht. Das heißt, wenn man sich das so überlegt, ergibt das quasi einen Radius um uns herum des beobachtbaren Universums. Aber das heißt ja noch nicht, dass es dort aus ist.
Ja, und dadurch, was du da beschreibst, hat ja einen sehr erstaunlichen Effekt. Wir können Lichtstrahlen beobachten, die 13,8 Milliarden Jahre zu uns unterwegs waren. Aber weil der Raum sich ja immer weiter ausdehnt, sind die Quellen dieser Lichtstrahlen nicht mehr 13,8 Milliarden Jahre von uns entfernt, sondern schon viel weiter, weil die ja immer weiter quasi von uns weggestretched wurden. Und Berechnungen sagen eigentlich, dass die entferntesten Punkte, wo diese Quellen des Lichts 13,8 Milliarden Jahre zu uns unterwegs waren, inzwischen eigentlich 46 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Auf den ersten Blick ist das ziemlich erstaunlich.
Total, ja, das klingt wie ein Widerspruch und es ergibt sich einfach dadurch, dass sich der Raum unentwegt ausdehnt, auch in all den Milliarden, seit dieses weit entfernte Licht zu uns gereist ist.
Damit aber natürlich nicht genug. Und damit kommen wir auch ein bisschen schon in die Richtung, wie es weitergehen könnte. Weil der eigentliche Clou bei dieser Expansion des Universums kommt ja erst. Seit ein paar Jahrzehnten wissen wir nämlich, dass entgegen ursprünglicher Annahmen das Universum sich nicht nur ausdehnt, sondern dass es sich immer schneller ausdehnt. Wieso denn das?
Ja, also das war tatsächlich ein ziemlich großer Brocken, den man mal verdauen musste. Es war ja schon eine ziemlich große Erkenntnis, dass sich das Universum überhaupt ausdehnt, weil wie gesagt, davor ging man vom Steady-State-Universe aus. Und dann gab es Bemühungen zu Ende des 20. Jahrhunderts, diese Ausdehnungsrate zu messen. Die Vorstellung war eigentlich, dass die möglicherweise konstant ist oder vielleicht mit der Zeit abnimmt, weil ja man würde meinen, die Gravitation entgegenwirkt. Und interessanterweise hat man aber das Gegenteil gefunden. Ein Team um die Astronomen Adam Rees, Brian Schmidt und Paul Perlmutter haben mit neuen Messmethoden bestimmt, was die Expansionsrate des Universums ist und haben dabei festgestellt, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Also es gibt nicht nur eine Expansion des Universums, sondern eine beschleunigte Expansion des Universums. Und das wissen wir seit den späten 90er Jahren.
Und das ist eigentlich super weird, wenn man sich das vorstellt, jetzt irgendwie so ganz simpel irgendwie für mich runtergebrochen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Ball in die Luft schmeiße und der fliegt so dahin und statt dass er sich irgendwie verlangsamt, plötzlich legt er einen Zahn zu und schießt auf einmal ins Weltall raus, immer schneller, immer mehr. Aber nicht durch meinen ursprünglichen Wurf angetrieben, sondern von irgendetwas anderem.
Genau, von einer ominösen, dunklen Kraft.
Von einer ominösen, dunklen Kraft, über die wir auch in einer vergangenen Podcast-Folge bei Rätsel der Wissenschaft schon mal gesprochen haben, nämlich die dunkle Energie.
Also das ist ein bisschen ein Hilfsbegriff, um etwas zu benennen, was man noch nicht so wirklich erklären kann, wo man auch sehr wenige Erkenntnisse hat, hat man diesen Begriff der dunklen Energie eingeführt, um dieser Black Box, dem Unbekannten, was da vor sich geht, irgendeinen Namen zu geben. Und die dunkle Energie, was immer die auch sein mag, woraus sie bestehen mag, die ist eben für diese beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich.
Könnte diese dunkle Energie das Universum also bis in alle Ewigkeit immer weiter, immer schneller, immer weiter auseinandertreiben? Wäre das ein möglicher Endzustand?
Ja, das könnte durchaus sein. Also wenn wir uns überlegen, was jetzt so die langfristige Zukunft des Universums angeht, da spielt die dunkle Energie auf jeden Fall eine wesentliche Rolle. Und eben weil wir noch nicht so besonders viel über diese dunkle Energie wissen, sind alle Prognosen in die sehr langfristige Zukunft des Universums mit extrem großen Unsicherheiten behaftet, weil es eben genau darum geht, abzuschätzen, wie verhält sich denn diese dunkle Energie auf lange Sicht gesehen. Und diese Frage zu beantworten ist umso schwieriger, als wir nicht einmal genau wissen, wie sie sich jetzt verhält. Die US-amerikanische Kosmologin Katie Mack hat ein sehr erfolgreiches Buch zum Thema geschrieben mit dem Titel Das Ende von allem.
We don't know if it'll keep going forever. If it is a cosmological constant, which means just a property of space itself, then yes, it will continue forever. When there's more space, there's more dark energy. It just keeps pushing everything out. Could be something that is dynamical, by which we mean it could change over time. It could be some kind of field that has some behavior where it's currently causing expansion, but maybe it'll turn around and cause recollapse. That's, we don't know what dark energy is. We don't know how it's going to behave in the future. So we're studying how it's acted in the past. We're studying the expansion history of the universe, the history of the buildup of structure in the universe, and trying to use that information to deduce, is it really a cosmological constant, something that is just a property of space that'll continue forever in the same way, or does it have some more sort of interesting cataclysmic behavior?
Ja, die große Frage ist also, was ist mit der dunklen Energie und könnte sie womöglich sich dynamischer verhalten, als wir das bis jetzt sehen? Und wie Katie Mack das auch sagt, interessantere Eigenschaften noch entwickeln? Gibt es also dynamische Prozesse, die sich im Laufe der Zeit verändern? Oder geht es immer so weiter, wie wir das jetzt sehen? Damit kommen wir auch schon zu den weiteren Szenarien, die dem Kosmos in Zukunft blühen könnten.
Ja, ganz genau. Also da gibt es eben mehrere Szenarien. Und aus jetziger Sicht ist eher davon auszugehen, dass sich diese Expansion des Universums fortsetzt, eben in dieser beschleunigten Weise, weil wir nicht sehen, dass diese Expansion sich einbremsen würde oder im Gegenteil sich zurückzieht. Also wir gehen jetzt eher mal davon aus, dass das so immer weitergeht. Und langfristig würde das bedeuten, dass der Raum zwischen den Galaxien zum Beispiel sich immer weiter dehnt. Also auch unser sichtbares Universum würde sozusagen immer dunkler werden, weil immer mehr Sterne aus unserem Sichtfeld herausfallen würden durch den sich ausdehnenden Raum. Und letztlich wäre es dann eigentlich so, dass alles auseinandergerissen wird und stark abgekühlt wird.
Es gibt ja schon jetzt Galaxien, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen. Aber Vorsicht, natürlich tun sie das nicht, weil nichts kann sich im Raum schneller bewegen als Lichtgeschwindigkeit. Aber von unserer Perspektive aus sieht es so aus, weil sie schon so weit weg sind, dass sie schon so schnell die Entfernung wirkt.
Genau, die Expansionsrate des Universums ist schneller als die Lichtgeschwindigkeit und daher kann das passieren.
Was in diesem Szenario in einer fernen Zukunft passieren würde, wenn das immer so weitergeht, beschreibt Katie Mack so.
There are already galaxies are kind of disappearing from view. There are galaxies we can only see as they were in the distant past because the light started coming toward us when they were closer to us and when they were not moving away so quickly. And now we know that they are moving away so quickly that we would not be able to see any light that they sent to us now. And if we fast forward this picture about 100 billion years, we'll get to the point where none of the galaxies are visible to us, where all of them are moving away. You know, all of the ones outside of our little local group of galaxies are moving away from us so quickly that we can't see their light anymore.
Eine Folge davon ist auch, dass nachdem sich die Galaxien immer weiter auseinander voneinander bewegen, kommt es auch zu weniger Kollisionen. Und solche Kollisionen sind halt oft sehr wichtig, damit etwas Neues entstehen kann. Also nicht nur verdünnt sich alles, sondern es entsteht auch weniger Neues.
Das heißt auch, dass es weniger Sternengeburtsstätten gibt, dass eigentlich weniger neue Sterne entstehen in Zukunft. Ich habe gelesen, es gibt eigentlich ein bisschen erschreckende Berechnungen, dass in diesem Szenario man davon ausgehen kann, dass etwa 90-95% aller Sterne, die es im Universum jemals gegeben haben wird, jetzt schon existieren. Also, dass da gar nicht mehr so viel nachkommt.
Ja, das ist durchaus ernüchternd. Die Aussicht, dass wir uns in einem immer leereren und leereren Weltall befinden, was auch immer einsamer wird.
Ja, wenn wir dann in dieser sehr fernen Zukunft, in der es Menschen auf diesem Planeten wohl ohnehin nicht mehr geben wird, aber angenommen, wir würden mit Weltraumteleskopen, so wie wir das jetzt tun, hinaussehen, würden wir tatsächlich keine atemberaubenden Bilder à la Hubble uns mehr anschauen können, sondern eigentlich noch ein paar sterbende Sterne beim Tod beobachten können. Und ansonsten wäre sehr viel Dunkelheit und zunehmende Kälte und noch eine Spur von Strahlung, die noch übrig bleibt von all diesem Zerfall. Das ist nicht ganz eine erbauliche Aussicht, gebe ich zu. Es gibt aber ehrlich gesagt noch weitaus haarsträubendere Möglichkeiten, wie alles ein Ende nehmen könnte. Und über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Die große Unbekannte bei der ultimativen Zukunft von allem ist, wie gesagt, die dunkle Energie. Wie sie sich auf lange Sicht verhalten wird, können wir noch nicht sagen. Ein anderes Szenario als das, was wir bisher besprochen haben, ist jenes, dass ihre Dichte immer zunimmt, und zwar bis zu einem Punkt, wo alles instabil wird. Das ist also noch beunruhigender als das Szenario, über das wir vorhin gesprochen haben.
Dann hätten wir es eigentlich nicht mit so einem langsamen Verblassen und Erkalten allein zu tun, sondern wenn die Dichte der dunklen Energie immer zunehmen würde, dann würden sich Galaxien nicht nur voneinander entfernen, sondern sie würden sich eigentlich auch von innen heraus ausdehnen. Derzeit dehnt sich, wie wir wissen, haben wir schon jetzt gut besprochen, das Universum aus, aber nicht unser Podcast-Studio hier oder euer Wohnzimmer zu Hause. Diese Objekte, diese Orte sind gebunden durch Schwerkraft und sind von diesem Phänomen jetzt nicht berührt. Aber wenn die Dichte der dunklen Energie zunehmen würde im Laufe der Zeit, würde irgendwann alles auseinandergezogen werden. Also Sterne aus ihren Galaxien, Planeten von ihren Sternen würden sich entfernen und am Ende auch die allerkleinsten Dinge, Atome, Moleküle, das alles würde es eigentlich zerreißen. Das ganze Universum würde es zerreißen.
Ja, genau. Es würden sozusagen die fundamentalen Bausteine instabil werden. Es ist gut möglich, dass diese beiden Szenarien über lange Sicht eigentlich sehr ähnlich sich entwickeln. Also dieser Big Freeze, über den wir vor der Pause gesprochen haben, und das andere Szenario, wie es genannt wird, der Big Rip.
Das Auseinanderreißen.
Genau. Und möglicherweise sind diese beiden Szenarien mit Messmethoden momentan auch gar nicht wirklich unterscheidbar, weil bei beiden Szenarien dehnt sich die dunkle Energie einfach immer weiter aus, alles wird immer weiter auseinandergerissen. Nur geht es eben beim Big Rip bis zu dem Punkt, dass auch auf atomarer Ebene alles instabil wird.
Und ist das jetzt eine wahrscheinliche Möglichkeit, dass es zu so einem Big Rip kommen könnte? Also auch wenn es einige theoretische Probleme verursacht, ist es jedenfalls nicht auszuschließen, sagt Katie Mack. In jedem Fall ist es eine extrem faszinierende Vorstellung.
It's definitely a fun thing to think about. I mean, you wouldn't want to be there. It's a terrifying thing to think about, but it's fun to think about the physics of the idea that at some point the universe could be ripped apart in this accelerating kind of way where you would see it coming, right? Like you would see clusters of galaxies being unraveled. You see the galaxy starting to lose its stars. You would see that it's coming for you. And that would be really dramatic.
Das wäre ziemlich dramatisch, aber was wäre eigentlich, wenn genau der umgekehrte Fall eintritt, wenn die auseinandertreibende Wirkung der dunklen Energie mit der Zeit nachlässt?
Auch ein spannendes Szenario, von dem man heute eher weniger davon ausgeht, dass es wahrscheinlich ist. Aber nachdem wir so wenig über die dunkle Energie wissen, können wir es auch nicht ganz ausschließen. Das wird unter dem Schlagwort Big Crunch diskutiert, also das große Krachen. Dabei wäre es so, dass sich die Expansion des Universums irgendwann umkehrt und das Universum sich wieder zusammenzieht und letztlich in sich selbst kollabiert. Es wäre also sowas wie die umgekehrte Variante des Big Bangs. Und nach so einem Big Crunch, wo alles ineinander eingestürzt ist, könnte durchaus wieder ein Big Bang hervorgehen.
So einen Big Crunch zu durchleben wäre jedenfalls auch keine angenehme Sache. Der kollabierende Raum würde nämlich nicht nur quasi die Objekte, die Galaxien und so weiter komprimieren, sondern auch die ganze Strahlung im Weltraum würde sich auf immer kleinere Bereiche konzentrieren und würde immer stärker zusammengezogen werden. Die Intensität dieser Strahlung würde steigen und es würde extrem heiß werden. Der Raum würde so heiß und dicht werden, ja, dass es da ziemlich abgehen würde.
In a big crunch, the scary thing is not a galaxy colliding with another galaxy, because that happens all the time. And, you know, it can get messy, but the stars themselves don't collide with each other. There's just a lot of empty space, even inside a galaxy. But the scary thing about a big crunch is that space just gets really hot and really dense. And it can get so intensely hot that it starts to cook stars from the outside. So you get eventually this situation where the stars start to have thermonuclear explosions happening along their surfaces from the ambient heat of space, just the radiation throughout space. And at that point, you know, there's no surviving anything. Once the stars are getting cooked, that's it.
Auch jedenfalls eine sehr ungemütliche Aussicht.
Alle diese Universums-Endzeit-Szenarien, über die wir jetzt gesprochen haben, liegen in sehr, sehr weiter Zukunft. Das ist eine gute Nachricht. Uns wird es dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben. Aber wenn doch, würden wir das alles kommen sehen? Das ist eigentlich das Interessante an all diesen Szenarien. Entweder die Expansion geht immer weiter, der Raum dehnt sich, die Abstände werden größer, es wird dunkler, es wird kälter. Wir könnten das beobachten. Wir können das ja auch jetzt beobachten, dass das passiert. Oder das Ganze dreht sich irgendwann um und geht in die Gegenrichtung. Auch das könnten wir beobachten. Auch das würde uns auffallen im Laufe der Zeit. Wäre es aber eigentlich auch denkbar, dass das Universum ganz anders und plötzlich unvorhersehbar aufhört, zerstört wird, aufhört zu existieren, dass es uns plötzlich alle und alles nicht mehr gibt morgen?
Ja, auch dafür gibt es eine Möglichkeit.
Ich habe es befürchtet.
Es stimmt, die Szenarien, über die wir bisher gesprochen haben, die liegen alle sehr weit in der Zukunft. Aber es gibt auch eine andere theoretische Möglichkeit, die zum Ende von allem führen könnte. Und die könnte jederzeit überall spontan passieren. Und das hat mit dem Vakuum zu tun, mit dem Nichts. Und zwar ist es so, dass, also genau genommen hat es mit dem Higgs-Feld zu tun. Und vom Higgs-Feld wissen wir, dass sich das im frühen Universum verschoben hat. Und dadurch sind die Voraussetzungen für unsere heutige Physik geschaffen worden. das Vakuum, also der Vakuumszustand, auf dem das alles passiert, muss aber nicht das ultimative Vakuum sein. Also es könnte sozusagen ein metastabiles Vakuum sein, aber man kann jetzt nicht prinzipiell komplett ausschließen, dass sich dieses Higgs-Feld nicht noch einmal verschiebt. Und wenn das passieren würde, dann würde es zu einem Phänomen kommen, was in der Physik Vakuumzerfall genannt wird. Man kann sich das sehr schlecht vorstellen, aber ein wenig so vorstellen, dass das wie eine Blase ist, in der die Gesetze der Physik einfach ganz anders funktionieren. Deswegen wären alle Strukturen, so wie Protonen oder andere Teilchen, instabil. Das heißt, die Materie wäre instabil. Und wenn es zu so einem Vakuumzerfall kommt, würde sich der mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten durch das ganze Universum. Der Ursprung so eines Vakuumzerfalls, der kann im Prinzip jederzeit überall spontan im Universum passieren.
Und das ist unberechenbar. Also das ließe sich nicht vorhersagen, ob und wann und wo das passieren könnte.
Nein. Das klingt relativ beunruhigend, ist es vielleicht auch. Man kann sich dennoch ein bisschen zurücklehnen, weil man kann nichts dagegen tun.
Man kann nichts dagegen tun und immerhin, wenn sich das mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten würde, dann geht das alles so schnell, dass bis sozusagen wir davon betroffen wären, wir würden das wahrscheinlich nicht einmal mehr bemerken.
Nein, wir würden es nicht kommen sehen, weil die Ausdehnung ja mit Lichtgeschwindigkeit erfolgt. Und wenn zum Beispiel unsere Füße von dieser Destabilisierung der Materie erfasst schon wären, weil der Vakuumzerfall schon vonstatten geht, würde das Signal der Nerven nicht bei uns im Gehirn ankommen, bis nicht das Gehirn auch schon kollabiert ist. Also wir würden es nicht kommen sehen und wir würden es auch nicht mal bemerken, dass es vonstatten geht. Und tun können wir auch nichts dagegen. Insofern ist fraglich, ob uns der Vakuumzerfall jetzt wirklich schlaflose Nächte bereiten soll.
Ja, in jedem Fall zeigen all diese Szenarien, die nach heutigem Wissensstand nicht alle jetzt unbedingt wahrscheinlich sind, aber zumindest nicht denkunmöglich sind, wie faszinierend der Kosmos eigentlich ist und wie wenig wir über viele fundamentale Dinge bis heute wissen.
Ja, und dennoch lernen wir immer mehr dazu. Es ist wirklich erstaunlich, was wir jetzt schon alles wissen über die Frühzeit des Universums und wie sich alles entwickelt hat und was alles kommen wird. Darüber werden wir sicher auch noch mehr erfahren, was uns auch hier in diesem Podcast beschäftigen wird.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
It's okay to be sad about it, even if it is trillions of years in the future. No one wants to think about something they love coming to an end. Personally, I feel lucky. Our cosmos existed for billions of years before us, and it will carry on long after we are gone. For this brief moment, we are here.
Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?
Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer.
Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen.
Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.